Warum das ganze Gesinge in unserer Gemeinde und auch in anderen Kirchen? Warum singen Christen? In den meisten Religionen, die es so gibt, finden Gottesdienste ohne Singen statt. Im Islam wird zum Beispiel der Koran rezitiert oder im Buddhismus wird meditiert oder im Hinduismus werden Opfergaben dargebracht und verbrannt. Aber das Christentum ist ohne Singen tatsächlich unvorstellbar. Und das ist auch mein erster Punkt und das ist auch die einzige Folie, die ich habe. Und zwar das ist das erste Bild mit dem Kreuz, gleich Singen. Also das Christentum ist ganz eng mit Singen und mit Musik verbunden. Es ist nicht vorstellbar. Dann habe ich in der Predigt darüber nachgedacht, was für Menschen sitzen hier, und da passt das Video von Nina super. Und was für Einstellungen gibt es denn vielleicht über Lobpreis hier irgendwie? Und was könnte ich denn auch mit so einer Predigt vielleicht auslösen? Auch welche negativen Effekte? Ich mache das nämlich jetzt zum ersten Mal und war ein bisschen aufgeregt und so. Man möchte ja auch niemanden auf den Schlips treten, das, was Nina halt meinte, weil jeder hat auch eine Meinung zu Lobpreis und jeder macht das ja auch anders und jeder empfindet das ja auch anders. Dann habe ich mir verschiedene Gruppen vorgestellt. So die erste Gruppe, Lobpreis singen, was ist denn das überhaupt? Ich gehe vielleicht gar nicht so oft in den Gottesdienst, ich weiß gar nicht so ganz genau, was das ist. Ach, mal gucken, was die mir so erzählt hier. Ich nenne die mal die unvoreingenommenen Offenen. Dann habe ich mir überlegt, dass es vielleicht auch die Gruppe gibt, die denken, yes, endlich eine Predigt über Lobpreis, super, ich habe da eine eigene Meinung zu und endlich und wahrscheinlich wird Annika das auch genau so darlegen, wie ich mir das wünsche. Genau, mal gucken, was sich alles so bestätigt. Und da habe ich gedacht, Mensch, es kann aber vielleicht auch eine Gruppe geben, irgendwie, die so denken, naja, jetzt macht Annika Peitzner ja auch hier oft in der Gemeinde selber Lobpreis und jetzt will sie mir vielleicht mal erzählen, wie ich das ja richtig machen muss, ne? So wie Nina irgendwie so um Hände tanzen und so. Jetzt hat sie endlich mal die Gelegenheit, das in einer halben Stunde oder so irgendwie darzulegen, wie sie sich das denn vorstellt, wie ich das machen möchte. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, mit dem Lautsprecher, den ich da mit dem zweiten Bild, was ist denn jetzt eigentlich meine Intention heute und was nicht? Und mir ist es wichtig, dass es nicht um meine Idee darüber geht, wie Lobpreis zu erfolgen hat, so mit so einer kurzen Anleitung, wie das gerade eben war, sondern ich möchte gerne ein tieferes Verständnis schaffen. Was ist denn eigentlich Lobpreis? Was kann Lobpreis eigentlich schaffen? Was macht es eigentlich mit uns? Und wovon spricht die Bibel eigentlich, wenn die Bibel von Lobpreis und Anbetung und Musik spricht? Das alles habe ich mir auch nicht alleine ausgedacht, weil ich bin auch keine ausgebildete Theologin, sondern ich habe eine Predigt gehört von Johannes Hartel, die mich da total zu begeistert hat zu diesem Thema. Und die werde ich auch in weiten Teilen so inhaltlich wiedergeben und habe mich daran orientiert. Genau. Dann ist es so, dass ich auch verschiedene, also ich werde sehr viele Bibelstellen heute zitieren. Ich habe ganz unterschiedliche Übersetzungen auch da genommen und mich dann immer an der orientiert, die mir dann für meinen Kontext irgendwie am hilfreichsten erschien. Genau. Genau. Wer hat eigentlich mit dem Singen angefangen? Am Anfang der Heilsgeschichte gibt es eigentlich nichts über Lobpreis. Bei Mose ging es um Opfer und darum auch Gebote zu halten und die 10 Gebote. Und dann habe ich überlegt, wer hat denn eigentlich angefangen mit dem Singen? Und das war David. David war derjenige, der mit Lobpreis angefangen hat in der Bibel und der auch tatsächlich eine richtige Lobpreisrevolution gestartet hat. Und dann kommen wir zu meinem dritten Punkt, bevor ich weiter auf David eingehe. Was meine ich eigentlich, wenn ich heute von Lobpreis spreche? Und da sind mir 3 Punkte wichtig. Gott wird gepriesen, Menschen tun es gemeinsam und ganzheitlich. Und damit ganzheitlich meine ich nicht, dass es so etwas ist wie ein Konzert und vorne passiert was, sondern es machen Menschen gemeinsam miteinander. Es ist ein gemeinschaftliches Erleben und es ist nicht ein Konzert. Also das ist nicht Lobpreis. Das ist meine Definition von Lobpreis. Für heute, für diese Predigt. Ich weiß auch, dass man da auch weitere Definitionen fassen könnte, auch dass unser Leben auch im weitesten Sinne auch Gott irgendwie zum Lobpreis dienen soll oder ihm wohlgefällig sein soll. Ich meine damit aber diese 3 Punkte. Gott wird gepriesen, Menschen tun es gemeinsam und es passiert ganzheitlich. Nun komme ich zu David zurück. David ist bekannt für seine Musik. in der Bibel. Und die erste Stelle, wo David und sein musikalisches Talent eigentlich aufkreuzt, steht in 1. Samuel 16, Vers 23. Da heißt es: Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte Saul die Musik Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Also Musik hat die geistliche Atmosphäre um Saul verändert. Das, was David dort gemacht hat, hat die Atmosphäre verändert. In der Zeit, wo David König war, wurde die Bundeslade dem Volk Israel geraubt. Und David wollte die Bundeslade wieder zurückholen. Und da habe ich auch einen Vers zu. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in die Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Dankopfer darbringen. Was da steht, ist, dass David die Bundeslade in das Zelt zurückbrachte, das David für sie errichtet hatte. Das Spannende daran ist, dass eigentlich stand die Bundeslade immer in der Stiftshütte. Es war auch ein Zelt. Aber dieses Zelt, wohin David die Bundeslade zurückgebracht hat, das war nicht die Stiftshütte. Was macht er dann, als er es zurückgebracht hatte? Er ließ erstens im Opfer darbringen und zweitens Gesang. Und das können wir in 1. Chronik 6, Vers 16 lesen. Nachdem König David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte, suchte er einige Leviten aus, die den Gesang am Heiligtum des Herrn leiten sollten. Und, da steht, David bestimmte einige Leviten dazu, von nun an ihren Dienst bei der Bundeslade zu versehen. Sie sollten auch weiterhin den Gott Israels rühmen, preisen und loben. Das heißt, David bestellte die Leviten zum Dienst und das war ungleich, ihr singt jetzt einfach ein paar Lieder, sondern er hat das Ganze richtig, richtig organisiert. Und da komme ich zu diesem ersten Punkt, David, aha. David hatte irgendeine Art von Eingebung und muss irgendeine Idee darüber gehabt haben, was denn nun Lobpreis eigentlich ist und dass Gott offensichtlich Lobpreis macht, weil sonst hätte er nicht die Leviten zum Dienst bestellt und diesen ganzen Opferdienst, den es vorher gab, einfach auch anders organisiert. David muss halt irgendwie die Eingebung gehabt haben, dass es Gott nicht nur um das Opfer von Tieren und von Stieren geht, sondern dass es auch um Lobpreis und Anbetung geht. Und das wird deutlich in den Psalmen, die David geschrieben hat. Und da wird auch einiges von der Theologie, die David hat, deutlich und von dem Verständnis, was David über Lobpreis hat. In Psalm 50, Vers 13 bis 15 heißt es, das legt David dann Gott in den Mund, das ist auch ganz spannend. Sollte ich etwa Tierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Bring Gott als Opfer dein Lob und erfülle dem Herrn, dem Höchsten, deine Gelübde. Rufe mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Oder im Psalm 50, Vers 23, ein paar Verse weiter, heißt es dann, wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. Wer rechtschaffend lebt, dem zeige ich mein Heil. Also was Gott eigentlich sagt ist, so Opfer, das finde ich alles super, aber was noch viel besser ist, sing doch für mich, mach doch Lobpreis. Den Opferdienst hat Gott eingerichtet, aber David erkennt, dass es Gott nicht nur um Blut geht und Gott möchte anbetet und verherrlicht werden. In Psalm 69, Vers 31 heißt es, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungtier, der Hörner und gespaltene Hufe hat. Mein Fazit ist daraus, David hatte offensichtlich eine Erkenntnis darüber, was Lobpreis ist. Und was macht er jetzt? Er setzt es, und dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt, David tritt richtig in Aktion. Der wird richtig aktiv. Zum Beispiel schreibt er im Psalm 108, Vers 3, Harfe und Zither wacht auf, ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Anscheinend ist David aufgestanden und hat Gott morgens gelobt. Oder im Psalm 141, Vers 2. Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf, als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände hebe. Und er wurde nicht nur aktiv, sondern David gab auch Anweisungen. In 2. Chroniken 7, Vers 6 heißt es: Die Priester aber standen auf ihren Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen, um dem Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Das heißt, David hat wohl auch Musikinstrumente gebaut oder sie zumindest in Auftrag gegeben, dass sie gebaut werden. Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, ließen die Priester ihnen gegenüber die Trompeten und ganz Israel stand dabei. Das heißt, das Ganze scheint auch kein Chaos gewesen zu sein, sondern hat einer gewissen Liturgie gefolgt, während die Priester in die Trompeten bliesen, stand das Volk Israel dabei und die anderen wurden nochmal anders hingestellt. Genau. Ganz Israel konnte auch beim Lobpreis mitmachen. Es ist wirklich bemerkenswert, finde ich, weil David investiert und rüstet das Volk mit Lobpreis aus. Er schreibt Lieder und er gibt auch Anweisungen, wie Lobpreis erfolgen soll. In 1. Chronik 15, Vers 16 heißt es: Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten, mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freuden erhöben. Oder in 1. Chronik 16, Vers 9: Singt und spielt zu seiner Ehre, ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis. Und es gibt noch weitere Anweisungen in dem Psalm und es wäre sehr, also ich müsste da noch unendlich viele Bibelstellen irgendwie benennen, aber so, ich sage einfach mal so Ausschnitte, ohne jetzt die konkreten Stellen zu nennen. Dankt dem Herrn, preist den Herrn, jubelt, jauchzt vor Freude. Das mag sich vielleicht etwas komisch anhören, jauchzt vor Freude. Wenn ich jetzt in eine Gemeinde kommen würde und alle würden jauchzen und jubeln, das wäre vielleicht nicht so unsere norddeutsche Art, sage ich mal. Aber letztendlich ist das jedoch urchristlich und es ist das, was David beschreibt. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, ja Mensch, bei Fußball-Weltmeisterschaft, wenn da alle und so grölen, irgendwie ist es super, irgendwie findet keiner abstrus oder irgendwie komisch irgendwie. Aber wenn wir für Gott so jauchzen, das ist dann schon auch herausfordernd. Weiter heißt es: Klatscht in die Hände, ruft laut, tanzt, alles was wir im Video auch hatten, hebt die Hände zum Heiligtum. Tanzen liegt auf dem einen anderen mehr oder wenig. Weniger ist auch jetzt gar nicht die Frage, wie wir das hier in der Gemeinde gestalten, aber es ist auf jeden Fall zutiefst biblisch. Auch hebt die Hände zum Heiligtum. Da möchte ich was Kurzes zu sagen. Und zwar, oft ist es so ein bisschen dieses, ja, Hände heben, soll ich das machen oder nicht? Ich kann das auch keinem empfehlen und sagen. Auf jeden Fall ist es biblisch. Und oft, was ich manchmal so als Argument oder was da manchmal so ein Argument ist, ja, wenn ich mich nicht danach fühle, dann wäre es ja auch irgendwie so heuchlerisch, das so zu tun, als ob. Ich denke aber, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ich finde, es klingt weiser, als es letztendlich ist, weil es die Haltung von Lobpreis auch von Gefühlen abhängig gemacht wird. Und Gefühle sind wichtig, die wir haben und auch ernst zu nehmen, aber sie sollten nicht unsere Beziehung zu Gott leiten, weil sie einfach von unendlich vielem abhängig sind, unsere Gefühle. Natürlich kann Lobpreis auch was mit unseren Gefühlen machen und trotzdem sollen unsere Gefühle uns da nicht leiten in dem, was wir tun, wenn wir Lobpreis machen, sondern das, was wir da so von Gott mitbekommen haben, an Anweisungen für. Ich denke, dass sich zu klatschen für Gott oder die Hände zu heben oder auch einfach nur sich innerlich irgendwie zu erheben, also im Herzen selbst irgendwie, ist nicht irgendwie heuchlerisch, wenn man das nicht fühlt in dem Moment, sondern es bedeutet, dass man sich von der Wahrheit und auch von einer geistlichen Realität bestimmen lässt. Genau. Es gibt auch noch die Anweisung, auch in der Bibel, werft euch nieder, das machen wir auch nicht so häufig. Aber all das sind Anweisungen oder Ideen von Lobpreis, die uns die Bibel gibt. David hat also Erkenntnis über Lobpreis und gibt vor, wie Lobpreis erfolgen soll. Und er gibt auch eine richtige Struktur vor, das wird auch in den Chroniken deutlich, Kapitel 16, Vers 37 bis 42. Das lese ich jetzt nicht ganz vor, aber dort wird ganz deutlich, wer aus dem Volk Lobpreis machen soll und wie das zu erfolgen hat. Das sind so Art auch Register, wer dann dazu bestimmt ist, wie viele Leute und so. Also es ist ganz genau dargelegt, wie als wenn wir eine Niederschrift darüber machen würden, wie unser Gottesdienstablauf dann ist und wie wir das ganz im Detail machen und wer was singt. Einfach, weil ihm das so wichtig war. Und man denkt auch, Chronike, oh nee, was soll ich denn das lesen? Aber da wird halt ganz deutlich, dass auch in diesen ganzen Aufzählungen und so, was hat sich Gott eigentlich zu Lobpreis gedacht und wie war das denn damals organisiert? Auch wenn die Vorstellung dessen, wie das denn ist, trotz der Aufzählung, mir persönlich auch schwer fiel. Und auch in 1. Chronike, Kapitel 23 bis 26, gibt David die Anweisung, den Dienst beständig und ohne Unterlass zu tun. Und wahrscheinlich ist es, also das in der Predigt, die ich gehört habe, das kann man nicht ganz genau bestätigen, aber es ist wahrscheinlich, dass dieser Dienst am Heiligtum, der Lobpreis, wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche erfolgt ist. Das ist wahrscheinlich, weil es gab 12 Schichten, die eingeteilt worden sind und dieses Wort von diesen Schichten, also ich gebe das auch nur wieder, ich kann kein Hebräisch, aber das heißt Mishmeret. Und das kommt von dem hebräischen Wort Shemor und das bedeutet so viel wie Wachen. Also es ist wahrscheinlich, genau sagen können wir es nicht, also Lobpreis waren Wachestunden. All das hat David gemacht, er hatte offensichtlich Erkenntnis und trotzdem bleibt für mich immer noch die Frage, wie kam David jetzt auf diese Idee, das alles so zu installieren? Und das Erste, was David, wofür David auch, oder was die Bibel auch von David sagt, ist, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und im Psalm 5, Vers 8 lesen wir was ganz Spannendes. Da sagt David, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus, ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt. Das ist auch ganz spannend, David sagt, ich darf eingehen in dein Haus. Aber damals gab es noch gar kein Haus für Gott. Es gab noch gar keinen Tempel. Das hebräische Wort dafür für Tempel ist Mikdash. Und im Psalm 5, den ich euch gerade vorgelesen habe, aber steht das Wort Hekol. Und das bedeutet so viel wie Palast oder Thronsaal oder dort der Ort, wo Gott ist. David spricht also dort nicht von einem irdischen Tempel, in den er eingeht, um Gott anzubeten, sondern wovon spricht David dort eigentlich? Und dazu möchte ich 3 verschiedene Bibelstellen auch vorlesen. Es gibt noch mehr Verse, die zeigen, dass David Zugang zu Orten hatte, zu denen wir heute keinen Zugang haben. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne alle Zeit. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Psalm 17, Vers 5. Ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache. Psalm 26, Vers 8. Herr, ich liebe die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Es gab zu der Zeit noch keinen Tempel. Wovon spricht David? Den Tempel hat erst Salomo gebaut. Ich komme da also zu folgender These, dass David offensichtlich Einsicht hatte und Erkenntnis über Lobpreis im Himmel oder zumindest dort, wo der Thronsaal Gottes ist, weil das Wort Himmel hier nicht erwähnt wird, sondern nur dieses Wort Helkol, also Thronsaal. Und David macht da dann folgende Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis im Psalm 22, Vers 4. Aber du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobgesang Israels. Das heißt, Gott bewohnt sozusagen den Lobpreis. Also dort, wo er wohnt, wo er regiert, ist Lobpreis. Im Hebräischen heißt es in diesem Psalm 22, Vers 4, du wohnst unter den Lobgesängen Israels, du bewohnst den Lobpreis. Also er wohnt dort richtig. Israel macht Lobpreis und das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und diese Vorstellung ist eigentlich nur eigenartig, wenn wir davon ausgehen, dass Gott ganz weit weg ist, irgendwo im Himmel, irgendwo weit anders. Und vielleicht ist das sogar die natürliche Vorstellung. Selbst ich denke oft, ja Gott, wo bist du eigentlich? Irgendwie, ich sehe dich doch gar nicht irgendwie. Du bist irgendwo im Himmel, aber nicht hier. Aber auch in der Bibel wird die Zweiteilung von Erde und Himmel gar nicht so stark vorgenommen, wie wir das oft empfinden. Und es wird nicht unterstützt. Wo die Bibel vom Himmel spricht, wird von einem Ort gesprochen, der super nah ist. Und als Johannes die Offenbarung erhalten hat, wie die Zukunft so aussehen wird, passiert Folgendes. Dort heißt es in Offenbarung 1, Vers 10, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme und in Vers 12, da sah ich. Das heißt, Johannes hat keine lange Reise zum Himmel unternommen, bis er irgendwie da war, sondern er hörte eine Stimme und da sah Johannes. Die geistliche Realität ist wirklich nicht fern, der Himmel ist nicht fern, er ist lediglich für unsere Augen nicht sichtbar. Das heißt, die himmlische Realität ist auch jetzt schon da, auch wenn wir sie nicht sehen können. Und wir können vieles nicht sehen, zum Beispiel Demokratie kann ich nicht sehen oder Radioaktivität kann ich auch nicht sehen und trotzdem ist sie da. David kommt zu dem Schluss, dass Gott im Lobpreis wohnt und dass dass der Himmel ein Ort ist, wo sehr viel Lobpreis stattfindet. Das ist jetzt eine sehr steile These, ich weiß, aber ich möchte auch mit euch noch weiter da in die Offenbarung schauen und gucken, was dort auch steht über den Thronsaal Gottes, wo Gott sich aufhält. Heißt es in Offenbarung 4, Vers 8, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Ich möchte gar nicht so stark jetzt auf die Wesen eingehen, die dort sind, aber sie haben Gott angebetet bei Tag und Nacht. 7x24 Stunden Anbetung im Himmel. In Offenbarung 5, Vers 8 bis 10 heißt es, und als das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24. Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Das heißt, im Himmel ist auch Lobpreis mit Instrumenten. Und was noch in dem Vers steht, und das hat mich wirklich zutiefst berührt, ist, dass dort steht, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen, das sind wir. Und wenn man das Bild dann noch weiterspannt, ist es wirklich, dass unser Lobpreis, unsere Anbetung, ein Räuch, den Himmel mit Duft erfüllt, ja. Das fand ich irgendwie verrückt. Also das hat mich total bewegt irgendwie, dass das ist, was da im Lobpreis irgendwie passiert, dass es ein Ort ist, der gut riecht, wo der umhüllt ist, ja, der von Lobpreis gefüllt ist. Genau. Und die Engel, die Heiligen, wie auch immer da oben ist, sagen, wow, das duftet ja, was hier unten passiert, was die machen. Und man kann das Bild auch noch einen Schritt weiter, möchte ich auch noch gehen, von diesem Thronsaal Gottes, der Lobpreis ist. Er wohnt dort nicht nur, sondern es ist auch sein Regierungssitz. Dort, wo Gott regiert, das ist ein Lobpreistreffen. Ich möchte nicht sagen, dass andere Elemente im Gottesdienst unwesentlich sind oder nicht wichtig sind. Und ich mag das auch echt gerne, still vor Gott zu werden und auch ruhig zu werden. Aber hier wird einfach gesagt, dass der Ort, von dem Gott seine Herrschaft ausgehen lässt, ein Ort ist, wo Lobpreis stattfindet. Und das ist bemerkenswert und ich finde es auch total bedeutsam. In Offenbarung 7, Vers 11 heißt es, und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Die Atmosphäre um Gottes Thron ist eine Atmosphäre von Anbetung, Musik, Lobpreis und Gebet. Jetzt möchte ich einen Sprung machen in die heutige Zeit. Und zwar mit der Frage, wie wichtig ist Musik heute? Und jetzt sind wir von meiner Predigt ungefähr hier, bei dem Bild. Jetzt bin ich mit David fertig. Wird Musik weniger wichtig oder mehr wichtig? Ich behaupte, Musik wird wichtiger. Früher musste man selbst Musik machen oder man musste wohin gehen, wo man Musik, wo Musik gemacht wurde. Dann gab es irgendwann Schallplatten, wo irgendwie so ein paar Lieder drauf waren. Dann gab es einen Discman und einen Walkman und mittlerweile kann ich an jedem Ort zu jeder Zeit mit tausenden von Liedern mich befinden und aufhalten. Ich muss noch nicht mal eine CD kaufen. Ich kann mir das einfach runterladen, einen Klick und das war's. Früher 20 Lieder auf einem Discman. Ich weiß noch, wie ich in Urlaub gefahren bin und erstmal zu Hause sortiert habe, welche CDs ich dann alle mitnehme in den Urlaub. Wir leben in einer Zeit, die maßgeblich von Musik geprägt ist. Jede Werbung, jedes Lachen hat Musik. Und das fand ich auch, ja genau, unser Jingle in der letzten Predigtreihe, die wir hatten, der war ja auch mit Musik unterlegt. Und was ich auch echt, das fand ich, also es hat letzte Woche, als ich im Gottesdienst saß, das hat richtig gut gepasst, der Jingle, den Impact erstellt hat. Ich weiß nicht, wer war letzte Woche im Gottesdienst da? Sind da irgendwelche ein paar? Ja, da gab es so einen Jingle für Impact, das ist unsere Jugendgruppe, den sie zeigen wollen, bevor die Jugend startet. Und da kam Etienne so aus der Wohnung mit Musik in den Ohren und ging so in die Straßen raus und so. Und da habe ich auch wieder gedacht, ja, Musik ist einfach wichtig und es prägt unsere heutige Zeit, es prägt die Jugend, es prägt mich auch. Und ist man, auch wenn man unterwegs ist mit der Bahn, man sieht kaum Menschen, die ohne Musik im Ohr unterwegs sind. Und ich will das ist gar nicht kritisch gemeint so, sondern das ist einfach eine Beobachtung. Was macht Musik? Was kann Musik denn? Und Musik berührt uns einfach auf andere Weise als nur ein Wort. Also wenn man zum Beispiel für jemanden ein Lied singt, das berührt einen noch viel mehr, als wenn einem jemand halt einem was erzählen will irgendwie. Das geht einfach direkt ins Herz. Leute singen von den Dingen, die ihnen wichtig sind. Zum Beispiel frisch Verliebte, wenn sie ein Liebeslied singen oder Herzschmerz. Ja, das sind ganz viele Lieder handeln davon. Man singt von dem, was einen wirklich bewegt, was einen berührt irgendwie im tiefsten Inneren. Oder im Hip-Hop zum Beispiel. Geld, Autos, ne? So bewegt die Menschen anscheinend so. Geld, ein dickes Auto, so, ja. Wenn ich es jetzt ganz krass ausdrücken würde, dann würde ich sagen, das, was dein Gott ist, davon singst du. Und ich sage auch nicht, dass alle Musik fromm sein muss, und eine Botschaft haben muss, was du am meisten singst, davon ist dein Herz voll. Und im Letzten ist es auch das, was du anbetest. Man könnte wirklich sagen, dass Musik entspringt einer Haltung von Anbetung und weckt Anbetung, in was für einer Form auch immer. Es entsteht was in der Gefühlswelt zum einen. Zum Beispiel, wenn man sich auf eine Party vorbereitet oder hört man schon diese ganze Partymusik oder auch wenn man in die Oper geht. Also warum hören sich denn Leute auch Opern und so an? Genau. Viele große Ideologien der Welt haben Musik verwendet, auch also sehr positive Bewegungen zum Beispiel, wie verschiedenste Erweckungsbewegungen der letzten Jahrhunderte. Aber zum Beispiel auch der Nationalsozialismus hat Musik verwendet. Zum Beispiel war Hitler maßgeblich daran beteiligt, dass der Volksempfänger, dass jeder Haushalt einen Volksempfänger hatte und hat den günstig verfügbar gemacht. Es gab auch sogar ein eigenes Liederbuch der NSDAP. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Musik vermag es, einen Menschen ganzheitlich anzusprechen und wir leben in einer Zeit, die mehr als je zuvor in steigendem Maße musikalisch geprägt ist. Und in Musik ist einfach das Potenzial, Gott zu verherrlichen oder auch für etwas Negatives zu begeistern. Ich möchte das Ganze noch weiter zuspitzen mit der These, dass es am Ende wirklich um Lobpreis geht und das ist das Bild. Am Ende geht es wirklich um Lobpreis. Und da möchte ich euch folgende Bibelstelle zu vorlesen. Matthäus 4, Vers 8 bis 11 heißt es, da wird Jesus ist in die Wüste gegangen und wurde dort vom Teufel versucht. Wiederum nimmt ihm der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten Jesus. In letzter Konsequenz will der Teufel mehr als alle andere unsere Anbetung haben. Das ist auch, was er mit Jesus versucht hat. Und Lobpreis ist tatsächlich, und das ist deswegen auch die Noten und der Boxhandschuh, Lobpreis ist tatsächlich auch eine Art von, ja, von einem Kampf, von einem geistlichen Kampf. Und deutlich wird dies darin, dass Musik immer eine größere Rolle in unserem Leben spielt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir im Herzen alle, nicht nur im Herzen, auch in Taten und Worten, Lobpreiser werden und die Bedeutsamkeit und die Größe von Lobpreis in unserem erkennen und jetzt anfangen zu singen.